Liebe Geschwister, ausdrücklich möchte ich mich entschuldigen, dass ich vorher das Singen so durcheinander gebracht habe. Dabei ist so eine wichtige Strophe. Nun ist dieses deine Arbeit, Herr Jesus, dein Geschäft, dass du vom oberen Heiligtum aus auch uns die Schrift öffnest, so wie es der Auferstandene bei den Jüngern von Emmaus getan hat. Und heute, wir haben jetzt schon das gehört im Zusammenhang von Psalm 37, diese einen Vers, Vers 25, Lebenserfahrung des David. Psalm 37, 25, ich bin jung gewesen und alt geworden und habe noch nie den Gerechten verlassen gesehen. Ja, wie David. Das ist ja fast provozierend formuliert. Das könnten die Freunde Hiobs gesagt haben. Der Gerechte steht immer gesund da, dem gelingt alles. Und wenn Krankheit und Not da ist, da ist irgendwo in deinem Leben ein Schatten. Der Gerechte wird nicht verlassen. Aber der, bei dem es irgendwo nicht stimmt. Aber Gott hat doch die Freunde des Hiobs kritisiert. Ihr redet nicht recht von mir. Fast provozierend formuliert, ich habe noch nie den Gerechten verlassen gesehen. Und was war dann mit unserem Heiland Jesus Christus? Mein Gott, du hast mich verlassen. Lieber David, verstehst du, dass die Ausleger quer durch die Jahrhunderte gesagt haben, das steht am Anfang, ich, das ist eben die begrenzte Sicht des David gewesen. Das ist kein Wort Gottes. So haben sich die Ausleger geholfen. Und ich höre, wie quer durch die Jahrhunderte ein großer Chor von Christenleuten und von Leuten Gottes sagt, doch, der David hat völlig recht. Bin jung und alt geworden. Ich habe noch nie den Gerechten verlassen gesehen. Der Jesus, der in seiner Anfechtung am Kreuz unter der Last unserer Schuld gesagt hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war nicht das letzte Wort. Sondern das letzte Wort war ein Wort der großen Gottesgewissheit und Gottesnähe. Mein Gott, ich befehle meinen Geist, meine Sache, befehle mich in deine Hände. Ich habe noch nie einen Gerechten gesehen. Und der Paulus würde sagen, völlig richtig hat er David das formuliert. Zwar sage ich im zweiten Timotheusbrief, alle, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Der David sagt ja nicht, es wird ihnen nichts passieren. Aber im zweiten Timotheusbrief heißt dann auch, in meiner letzten Verantwortung stand mir niemand bei. Sie verließen mich alle. Aber der Herr stand mir bei und er rettete mich aus dem Rachen des Löwen. David hat völlig recht, völlig recht. Ich habe doch nie den Gerechten verlassen gesehen. Der David würde sagen, ihr müsst hören, was ich, ihr dürft nicht einen Satz aus dem Zusammenhang reißen. Ihr müsst auch hören, was ich etwa im Psalm 34 gesagt habe. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Da geht's oft durch große Durststrecken. Der Gerechte muss viel leiden, muss viel leiden. Aber der Herr hilft ihm aus dem allem. Das ist die große Nachricht der Bibel. Nicht, dass wir bewahrt werden von allem Schweren. Es kann große Not über uns kommen, Aber wenn wir am Ende zurückblicken, ich bin jung gewesen und alt geworden, dann können wir bloß sagen, wie Gott seine Leute nicht fallen lässt, sondern, wie es im Psalm 37 auch heißt, im vorausgehenden Vers, fällt er, das gibt's, dass wir in Stolpern geraten. Fällt er, so stürzt er doch nicht, denn der Herr hält ihn fest an der Hand. Und dann kommt das, bin jung gewesen und alt geworden. Aber das habe ich noch nie erlebt, dass der Herr seine Leute losgelassen hat, sondern er hat sie an der Hand festgehalten. Das ist ja auch das Gebet im Psalm 73, der großen Anfechtung, als ich sah, dass es den Gottlosen so wohl ging. Sie brüsten sich wie ein fetter Wanz, mir kann nichts passieren. Und meine Plage ist täglich da. Soll es denn umsonst sein, dass ich Gott diene? Dennoch bleibe ich stets an dir. Und jetzt geht es nicht weiter, denn ich halte deine Hand fest, sondern denn er hält mich bei meiner rechten Hand. Er leitet mich nach seinem Rat und nimmt mich endlich mit Ehren an. Ich habe noch nie gesehen Zeugnis der Menschen Gottes, bin jung gewesen und alt geworden, dass Gott seine Leute nicht loslässt. Das Alter ist eine wunderbare Chance, eine wunderbare Gelegenheit, zurückzublicken und die Wunder Gottes zu bestaunen, wie er mit seinen Leuten umgeht. Fallen sie, so stürzen sie doch nicht. Denn er hält sie bei der Hand. In diesen Chor, der Herr Jesus, der Vater hat mich gehalten, der Paulus, der Herr hat mich erlöst, er stand mir bei, können viele Menschen einstimmen. Ich habe gerade in den letzten Tagen aus meiner früheren Gemeinde in Schorndorf einen Bericht bekommen, von unserer lieben Frau Anni. Ich muss gerade die Geschichte erzählen, so in den Abendstunden darf man auch etwas Geschichtchen erzählen. Ich bin jung gewesen und alt geworden, habe auch viel erlebt und deshalb darf ich das weitergeben. Die Anni war ein junges, siebenbürgisches Mädchen. Und als 1944 die russische Armee dann in Siebenbürgen einmarschiert ist, haben sie in den deutschstämmigen Gemeinden der Siebenbürger Sachsen verlangt, dass alle jungen Frauen zwischen 15 und 30 Jahren als Sträflinge nach Russland deportiert werden. Die eigene Ortsverwaltung musste die Mädchen ausliefern. Die Anni hat ihren Onkel gefragt, soll ich nicht in die Wälder gehen, mich verstecken? Er hat gesagt, lass das, sonst kommt jemand anders, dann die Russen nehmen sonst jemand mit. Dann wurde sie als 17,5-Jährige deportiert nach Russland, zu schwerer Waldarbeit, bis sie zusammengebrochen ist. Und dann hat eine russische Ärztin sie eingeliefert in ein Krankenhaus in Dnepropetrovsk. Ich habe selbst dieses Krankenhaus mal später sehen dürfen. Und da haben russische Ärzte mit viel Liebe und Geduld, obwohl sie kaum Medikamente haben, dieses fast ausgezehrte Mädchen ein bisschen hochgepäppelt, bis sie mit dem Transport abgeschoben werden konnte nach Frankfurt-Oder. Und dort hat man gesagt, aus, Schluss, ja, wie komme ich weiter? Wo sind meine Angehörigen? Ja, bleib mal hier, dann kommt wieder ein Transport nach Siebenbürgen vielleicht. Und da begegnet sie in der Nähe von Dresden, einem einfachen Ehepaar, Metzgers-Ehepaar, das hat dieses todkranke Mädchen, ausgehungerte Mädchen aufgenommen. Wir haben im letzten Jahr diese Familie noch einmal besucht. Und dann, als sie einigermaßen wieder bei Kräften war, ist sie über die grüne Grenze in den Westen gegangen. Und wir durch wunderbare Führungen in Stuttgart, als eine Freundin sagte, da ist ein Haushalt, die suchen jemand, der ihnen hilft. Und da ist im Nachbarhaus eine Künstlerin, die früher oft in Siebenbürgen gearbeitet hat, die sich um die Annie angenommen hat. Und auch gesagt hat, da ist ein netter junger Mann, der Herr Mies, ihr könntet vielleicht zusammenpassen. Die haben geheiratet, zuerst in einer einfachen Hütte gelebt, so unvorstellbar armselig in Gerlingen bei Stuttgart und haben sie hochgearbeitet. Mühevoll. Begabten jungen Leute mit ihrer Geschichte. Bis sie schließlich zu einem Einfamilienhaus in Schorndorf geschafft haben. Und von dem aus gingen sie fast täglich nach Stuttgart ins Haus Martinus in Altenheim und haben die alten, einsamen Leute besucht, sich um sie gekümmert. Obwohl sie hätten sagen können, wir haben so viel Schweres erlebt. Jetzt gucken wir mal zuerst nach uns selber. Die Frau Anni hat ein Buch geschrieben über ihr Leben. Titel Wunder meines Lebens. Ich lege es nachher hinten auf, falls jemand dieses Buch bestellen will. Man kann mit ISBN-Nummer das bestellen. Wunder meines Lebens. Sie hat nicht gesagt, wo ist Gott geblieben? Den furchtbaren Jahren in Sibirien. Wo war denn Gott, als ich über die grüne Grenze musste? Wo war denn Gott, als wir so bitterhart anfangen mussten im Westen? Wer hat sich darum gekümmert? Gott, wo waren deine Boten? Nein, Wunder meines Lebens. Ich bin jung gewesen und alt geworden. Und habe noch nie erlebt, dass Gott mich losgelassen hat. In der gleichen Woche kriege ich von meinem Freund Karl Ramseyer, ehemals Schuhmacher bei der Firma Salamander, als junger Kerl in den Krieg eingezogen, schwer kriegsversehrt mit, du hast halben Schädel weggerissen in Rumänien und hat sich durchgekämpft. War nach dem Krieg in Diakonenanstalt Karlshöhe und wurde ein begnadeter Seelsorger junger Menschen, Jugendevangelist. Zum 90. Geburtstag vor einem Monat hat er die kleine Schrift zusammengestellt, Spuren Gottes in meinem Leben. Er, der so viel Schweres durchgemacht hat, er durfte ein großes Missionswerk in Indien noch beginnen, neben den vielen jungen Menschen, denen er zum Segen wurde. Das Altwerden ist eine wunderbare Gelegenheit, zurückzublicken. Fangen Sie mal an mit einem Bogen Papier, was Gott in Ihrem Leben gewirkt hat, wie er eingegriffen hat. Und Sie werden erleben, was ich erlebt habe, als meine Enkeltochter Dorothee mir schon vor 10 Jahren sagte, Opa, schreib mal auf zum 70. Geburtstag, Rückblick auf mein Leben. Das hat mich dann während einer großen Flugreise von Australien 17 Stunden lang konnte ich schreiben. Ich habe eine ganze Glatte voll geschrieben. Ich habe gedacht, ich würde ein paar Gedanken. Aber wenn man mal anfängt, lieber Gott, zeig mir das, dann gilt's holter die Polter. Da kommt plötzlich alles hoch, was Gott getan hat. Die kleinsten Erinnerungen, Wunder Gottes in meinem Leben. Gott verlässt seine Leute nicht, auch wenn es auf den ersten Blick so fremdartig, fast aufregend formuliert ist. Ich bin jung gewesen und alt geworden, aber ich habe doch erlebt, dass Gott seine Leute nicht loslässt. Der große Theologe Johann Tobias Beck, Professor in Tübingen im 19. Jahrhundert, war mitten in seiner Tätigkeit. Aus ganz Deutschland sind die Studenten zusammengeströmt zu dem frommen Professor mitten in einer Zeit des Liberalismus. Und dann wird der Johann Tobias Beck schwer krank, kommt an den Rand des Todes. Er wird auch mit Gott fast hadernd gefragt haben, muss das sein? Uns werden viele Menschen in Württemberg gesagt haben, jetzt haben wir endlich mal einen frommen Mann, an dem sich andere festhalten konnten, wie an einem Pfeiler mitten in der Strömung. Und warum muss der so schwer krank werden und stirbt vielleicht? Und dann hat er im Jahr 1848 seinen Betrieb als Professor wieder anfangen können, seinen Lehrbetrieb. Und bei der ersten Vorlesung hat er gesagt, ich habe keine große Meinung über mich selbst mitgebracht aus diesen 3 Jahren Krankheit. Mein Glaube ist sehr schnell zusammengeschrumpft, meine Zuversicht auch. Und vieles, was die guten Freunde als Trost gedacht hatten, war für mich gar kein Trost. Aber jedes Gotteswort, das ich vernommen habe, war ein Halt des lebendigen Gottes. Rückblick in großer Dankbarkeit, mein Gott hat mich nicht aufgegeben. Friedrich Hensler hat gestern Abend erwähnt, dass es mein Hobby ist, seitdem ich vor 15 Jahren in Ruhestand nach Korntal kommen durfte, in diese evangelische Brüdergemeinde mit ihrer eigenartigen Geschichte, dass ich Gruppen auf den alten Friedhof führe, mit den vielen Gräbern der Missionarinnen und Missionare. Weil Korntal eine der ersten süddeutschen Gemeinden war, die ein Herz hatte für die Mission. Viele Missionare wollten ihren Ruhestand in Korntal zubringen oder mindestens in Korntaler Erde beerdigt werden. Vor einem halben Jahr war eine Gruppe von etwa 35 Christen aus Kenia da. Die waren in Hannover gewesen, aber sie haben gesagt, wir wollen nach Korntal an das Grab von Johannes Rebmann und von Dr. Ludwig Krapf. Und dann war das eine bewegende Stunde, eine Stunde. Die haben nicht aufgehört, über diesen Gräbern zu singen und zu beten und Gott zu preisen für den Dienst dieser Missionare. Die uns, haben sie gesagt, in Ostafrika die gute Nachricht von Jesus gebracht haben. Vorher hatten wir Stammesfehden, Blutrache, Verfeindung in Ruanda, Burundi, Uganda, Tansania, Kenia, im ganzen ostafrikanischen Gebiet. Und die Botschaft vom Frieden Gottes, der auch uns geholfen hat, haben die Missionare gebracht. Und die große ostafrikanische Erweckungsbewegung, heute eine der lebendigsten Bewegungen, die es auf dieser Erde, vielleicht neben Indonesien noch gibt, sagen sie, unsere Väter waren Krapf und Rebmann. Als Krapf nach 30-jährigem Missionsdienst schwer krank nach Europa zurückkehrte, hatte er in 30 Jahren nicht einen einzigen Afrikaner taufen können. Und sein Genosse Rebmann hatte einen taufen können, einen verkrüppelten Afrikaner, der von seinem Stamm ausgeschlossen war. Es war Fragment, Schlag ins Wasser, umsonst. Rebmann schrieb einmal, es wird wohl selten eine Missionsarbeit in der grenzenlos unvorstellbaren Armut begonnen worden sein wie unsere Armut. Und heute stehen die kenianischen Christen da und sagen, die hatten uns die Botschaft des Friedens gebracht. Mir wird an diesen Gräbern deutlich, was der Apostel Paulus sagt, seid fest, unbeweglich und nehmt immer zu im Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich, nicht umsonst ist, solange der Herr Jesus da ist. Der kann selbst aus Fragmenten, aus Bruchstücken etwas machen. Es ist fast unerklärlich, wie aus dem Totalfehlschlag der Missionare eine lebendige Gemeinde geworden ist. Manche Leute sagen, die Wunder sind unvorstellbar. Ja, die sind unvorstellbar. Unser Gott tut Unvorstellbares. Ich habe Ihnen zwei Zitate von dem Dr. Ludwig Krapf mitgebracht, der dann in Korntal nach langem Leiden gestorben ist. Er schrieb einem Geburtstagskind, was das innere Leben betrifft, so werden Sie mit demselben elenden Herzen zu kämpfen haben, mit dem ich jetzt schon bald 50 Jahre zu kämpfen habe. Und dies Herz ist heute noch genauso verderbt, kleingläubig und ungläubig, ja, ich möchte sagen, noch verkehrter als vor 50 Jahren. Aber wenn man keine Gerechtigkeit in sich selbst sieht, dann darf man umso mehr auf die Gerechtigkeit sehen, die Jesus für uns ist. Wenn man bei sich lauter Versagen sieht, darf man auf das sehen, was Jesus fertig bringt. Das wird einmal das Lob Gottes ausmachen, dass er gegen uns Sünder und Gottlose so barmherzig, so geduldig gewesen ist und uns in unendlicher Geduld getragen hat bis ins Alter, bis wir grau geworden sind. Ja, dann wird jeder seine Harfe bringen und sein besonderes Loblied singen von dem, was Gott an ihm getan hat. Der große Missionar, der Entdecker des Mount Kenia, der geografische Entdecker des großen Flüssesystems in Afrika. Die Geografen loben heute noch den Krapf, was der als Genie entdeckt hat. Der Rebmann, der die Swahili-Sprache, die heute in Ostafrika als Kunstsprache gesprochen wird, entwickelt hat. Mein Herz wird noch verderbter sein wie vor 50 Jahren, aber das Große ist, dass Gott mich getragen hat. Und in der Ewigkeit werden wir das Lob singen von dem, was Gott an mir getan hat. Ich bin jung gewesen und alt geworden. Und ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass Gott den Gerechten verlässt. Ich habe noch nie gesehen, dass Gott den Gerechten verlässt. Auf dem Grab von Rebmann steht nach seinem Wunsch eingegraben in den Grabstein "Safe in the hands of Jesus", gerettet, bewahrt in den Händen von Jesus. Was er anpackt, ist gut. Und Bischof Festo Kiwengere von Uganda pflegte zu sagen, "He is mending broken things." Er flickt Zerbrochenes zusammen. Das steht dahinter. Ich habe noch nie einen Gerechten verlassen gesehen. Da kann sehr viel Zerbrechen da sein, viel Erkenntnis der eigenen Ohnmacht, viel Schwäche, viel Not, viel Trauer. Jesus lässt mich ewig nicht, das ist meine Zuversicht. Das ist das Ziel. Mir ist heute Mittag bei der Vorbereitung so geworden, dass ich jetzt einfach noch mal ein bisschen, auch anknüpfend an gestern, versuchen darf zu erzählen, wie das aussehen kann, wenn Gott seine Leute nicht verlässt. Und ich darf mich erkühnen, einiges zu ergänzen, vielleicht ist es vermessen, was ich jetzt tue, einiges zu ergänzen von dem, was gestern Friedrich Hensler in der ihm eigenen Demut nicht von seinem Leben erzählt hat. Er war ein hochbegabter junger Theologe in der Nachkriegszeit. Er hat es nur angedeutet, sein Wunsch war, Pfarrer zu werden. Und dann ist die schwere Krankheit, eine Lungenkrankheit über ihn gekommen, sodass er das Examen nicht machen konnte. Und der Vater, der einen kleinen Musikalienverlag in Stuttgart-Bliningen gehabt hat, gestern hat es Friedrich angedeutet, hat gesagt, dann kommst du zu mir in Betrieb, konnte nur immer für kurze Zeit den Tag über arbeiten. mit der Sehnsucht im Herzen nach der fernen Ursel Lamparter, ob die je meine Frau werden kann. Und dieser kleine Musikalienbetrieb des Vaters Hänsler, der uns nicht wenige Melodien in unserem grünen Liederbuch geschaffen hat, Sie werden immer sehen, Satz Friedrich Hänsler, den hat Friedrich Hänslers Sohn ausgebaut zu einem der größten Verlage Süddeutschlands, der Hänsler Verlag. Mit einer genialen Zusammenarbeit mit Amerika. Friedrich Hänsler hat hauptsächlich die Idee gehabt, mit den beiden Schiffen Logos und Doulos sie auch finanziert und den großen Bücherverkauf auf den beiden Schiffen mit jungen Leuten organisiert durch Jahrzehnte hindurch. Er hat die Zusammenarbeit mit dem großen Künstler Helmut Rilling in Stuttgart, Gechinger Kantorei, in die Wege geleitet und sämtliche Kantaten und Passionen von Johann Sebastian Bach eingespielt. Und dann kam die Zeit, da von heute auf morgen die Platten als Tonträger vorbei waren und die Musikkassetten kamen. Da waren Millionen auf den Sand gesetzt in dem großen Lager. Ein paar Jahre später, als die Musikkassetten aus dem Spiel waren und die CD kam, genau dasselbe. Und da hatte Friedrich Hänsler eine Kooperation mit 27 anderen evangelikalen Verlagen initiiert, dass er Auslieferungen macht in einem neuen Verlagsgebäude in Holzgerlingen, das ist von Neuhausen nach Holzgerlingen gezogen, mit einem großen Hochlager. Und dann hatten die Fachleute die ganze Software für das Hochlager falsch berechnet. Und wer eine Bibel bekommen wollte, bekam einen Roman geliefert. Und wer einen Roman bekommen wollte, bekam ein Kinderbuch. Die Mitarbeiter sind das Hochlager 10 Meter hoch mit den Leitern raufgestiegen, um einzelne Bücher für den Versand zu Weihnachten fertig zu machen. Sehen Sie, den Leuten Gottes, den Gerechten, wird nicht die Panne erspart. Der tiefe Einbruch, das Fragen, Herr, wo bist du denn? Hast du meine Hand losgelassen? Dann hat Friedrich Hänsler den Zuschlag bekommen für den Druck und Verlag für den Herrnhuter Losungen. Und das hat eine Missionsgesellschaft fertiggebracht, sie dem Frieder Hänsler, obwohl der den Zuschlag hatte, wieder zu entwinden. Und heute steht das Verlagsgebäude als christliche Medienhaus. Frieder Hänsler als über 80-Jähriger geht jeden Tag ins Büro, auch samstags, um einiges von dem aufzuarbeiten, was so durch die Pannen da liegen geblieben ist. Anderer Bereich. Es gab den Reichsbrüderbund Ende des letzten Jahrhunderts, vorletzten Jahrhunderts, muss man jetzt schon sagen. Vor allem in Ostpreußen, in Sachsen. Und durch den Krieg war dieser Reichsbrüderbund zerschlagen und nur noch Reste waren da. Und da hat sich der junge Friedrich Hänsler drum angenommen und hat den Württembergischen Brüderbund gegründet. Als eine Gemeinschaftsbewegung für unsere Zeit mit einem großen Jugendtreffen, Dynamis, genial, an Pfingsten. Tausende junge Leute in Esslingen, großartig organisiert. Neue, gute Musik eingebracht in die Jugendarbeit. Er hat uns die Liederbücher, Jesu Name nie verklinget, war das erste, und dann die vielen Liederbücher, in einer Zeit, als eigentlich in der Jugendarbeit gar nicht mehr üblich war zu singen, hat Friedrich Hänsler wieder geholfen, dass junge evangelische Jugend gesungen hat. Und der Brüderbund hat auch großartige Freizeitarbeit begonnen. Die Idee von Frieder Hensler war es, im Sommer Hotels anzumieten in Skigegenden, in Arosa, St. Moritz, wo oft die Hotels ein halbes Jahr stillgelegt sind, eingemottet, bis wieder die Skizeit losgeht. Aber da sind oft die Hoteliers froh, wenn im Sommer mal 6 Wochen lang wieder die Wasserleitungen durchgespült werden und die Wäsche benutzt wird und gewaschen wird. Und es gab den Jugendarbeitskreis des Brüderbundes, der überall bis nach Jugoslawien Hotels angemietet hat in der Sommerzeit und Freizeiten gemacht hat. Ich war ja 10 Jahre verantwortlich für das evangelische Jugendwerk in Württemberg mit seiner großen Freizeitarbeit. Aber der Brüderbund hat uns überholt mit diesen genialen Freizeiten. Wir durften mal im Sommer übernachten im Hotel, in dem die holländische Königin sonst residiert. Was denken Sie, wie meine Frau und ich mich gefühlt haben? Gell? Königlich. Also, solche Ideen bis heute. Der Familie, da hatte ich ja recht viel zu sprechen, aber es gab viele Sorgen auch in der Familie, bis zu dem behindert geborenen jüngsten Kind. Heute ist ein Segen für die Familie und für den Betrieb. Und der Professor Dr. Eckstein, der einer unserer positiven Professoren ist, ist der Schwiegersohn, Ehemann der ältesten Tochter. Ich habe schon angedeutet, dass Frieder Hensler schwer krank war. Als er zu uns in unseren Ludwig-Hofacker-Kreis mitstieß und viel Verantwortung mitgetragen hat, viele gute Ideen eingebracht hat, sah immer aus wie ein Sterbender, wie ein schwer Leberkranker. Man ahnt nicht, wie sein Körper vollgepumpt ist mit Cortison. Und die Ärzte sagen, das kann man gar nicht jahrelang nehmen. Und gestern war der 81-Jährige bei uns. Und das Gesicht war nicht mehr braun, sondern sah gesund aus. Bin jung gewesen und alt geworden. Ich habe noch nie gesehen, dass Gott einen seiner Leute fallen lässt. Die Sammlung vom Gebetsfrühstück. Es wird immer gesagt, wir Evangelikalen müssen auch politisch tätig werden. Also Frieder Hensler hat die Politiker gesammelt. Der war im Gespräch, hat zusammen mit Reagan und mit Bush gebetet, mit Kohl. Er hat fertiggebracht, dass Bundeskanzler Kohl zu unserem Gemeindetag auf den Stuttgarter Killesberg kam, mit seiner Frau damals. Ein paar Tage später war ein Empfang in Bonn und der Bundeskanzler stand etwas allein da. Ich habe mir Mut gefasst und habe gesagt, Herr Bundeskanzler, das war schön, war eine Ehre für uns, dass Sie zu uns gekommen sind. Da hat er gesagt, Junge, weißt du, ich habe zu meiner Frau gesagt, es ist der schönste Tag in meinem Leben. Tut Politikern mal gut, wenn sie nicht angegriffen werden, wenn nicht Tomaten geworfen werden und wenn sie geistlich auch einen Trost bekommen. Hat also Frieder Hensler fertiggebracht. Politiker zusammenzubringen in aller Welt für das internationale Gebetsfrühstück. Bin jung gewesen und alt geworden. Auch in der Begleitung von Friedrich Hensler. Gott verlässt seine Leute nicht, auch wenn es durch unvorstellbare Tiefen geht, wo kein Mensch mehr einen Rat weiß. Sehe noch unseren Landesbischof Sorg. Sagt, ich weiß nicht, wie wir dem Frieder Hensler mit seinem Verlag helfen können. Aber Gott war da und hat einen Weg gewusst. Nebenbei gesagt, gestern wurde erwähnt die Verbundenheit zwischen Minister Manfred Wörner und dem Friedrich Hensler. Dieser Minister, Verteidigungsminister Manfred Wörner, kam auch zu einem unserer großen Ludwig-Hofacker Glaubenstage, Christustage auf den Stuttgarter Killesberg. Ich habe dort in Halle 6 die Versammlung geleitet und habe gesagt, der Herr Bundesverteidigungsminister wünscht nicht, dass er extra begrüßt wird. Wir begrüßen den Bruder Manfred. Nachher kam so ein Superchrist, das gibt's ja auch, gell? Der gesagt hat, Herr Schäffbuch, wie können Sie den Herrn Minister Werner als Bruder bezeichnen? Der ist doch gar kein Christ. Da habe ich gesagt, mit dem habe ich schon, als ich 15-Jähriger war, Evangelisationsplakate in Stuttgart geklebt. So lange ist er schon bei der evangelischen Jugend dabei. Aber das ist die Gefahr, dass wir Christen einem, den wir gar nicht recht kennen, den Glauben absprechen. Und er will, dass bei seiner Beerdigung gesagt wird, das Blut Jesu Christi uns rein macht von aller Sünde, alles gut macht. Und Zeugnis wird für die vielen versammelt. Ich bin jung gewesen und alt geworden. Ich habe es bei meinem Vater erlebt. Das, was ich jetzt erzähle, das habe ich nicht erlebt. Da war ich zwar auf der Welt schon. Im Jahr 1932 ist mein Vater angefragt worden vom amerikanischen YMCA, vom CVJM. Die haben verfolgt, was sich da in Deutschland tut. Und haben gehört, da ist in Calw ein junger Diplomhandelslehrer, Dr. Schäffbuch, der sehr kritisch gegenüber dem Hitler eingestellt ist. Schreiben Sie uns einen Artikel, warum ich Adolf Hitler ablehne. Mein Vater hat das geschrieben und der Artikel ist erschienen im Dezember 1932 und einen Monat später war die Machtergreifung von Adolf Hitler. Mein Vater wurde nicht mehr vom Staat angestellt als Lehrer, obwohl die Kinderschar gewachsen ist von meinem Bruder Albrecht und dann waren wir 5 Brüder und noch eine Schwester. Strafversetzt von Backnang nach Heilbronn, nach Böblingen, aufs halbe Gehalt gesetzt. Und meine Mutter ist zu ihrem Mann gestanden und hat bloß gesagt, ich bin stolz auf meinen Mann. Als mein Vater dann aus französischer Gefangenschaft 1946 zurückkam, ist er in die Kultusverwaltung berufen worden und hat in Württemberg und Baden das berufliche Schulwesen, gewerbliche Schulwesen aufgebaut. Er hat Amerika besucht und hat gesagt, wir werden das nie hinkriegen wie in Amerika und hat es mit Hilfe der Industrie fertiggebracht, weil er auch im Parlament tätig war und ist aus einem sehr tätigen Leben dann 57 Jahre alt gestorben. In dem Brief, den er uns als Familie hinterlassen hat, stand neben dem, wie lieb er uns hat, dass die Sätze, ich bin nie enttäuscht worden in meinem Gott. Der Konfirmationsspruch, den ich einst bekommen habe, hat sich bewahrheitet. Du sollst erfahren, dass ich der Herr bin, an welchem nicht zu Schanden werden, die auf mich harren. Und dann hat er weitergeschrieben, das größte Wunder, das ich erlebt habe, ist, dass die auf 1000 Jahre geplante Herrschaft von Adolf Hitler nach 12 Jahren zu Ende war. Und hat weitergeschrieben, ich habe nur die eine Sorge, dass die uns noch einmal neu geschenkte Zeit der Freiheit nicht dazu benutzt wird von den Christen, das Evangelium überall bekannt zu machen. Hat er als Volkswirt, als Politiker geschrieben. Große Sorge, dass die Periode der Freiheit nicht benutzen. Aber mein Konfirmationsspruch hat sich bewährt, nicht zu Schanden werden die auf mich harren. Auch wenn man verreckt am Krebs und die Ärzte in Tübingen nicht helfen können und wenn man verblutet auf dem Operationstisch, nicht zu Schanden werden. Verstehen Sie, es kann durch Tiefen gehen, aber seiner Hand, das war ein Lieblingsvers meines Vaters, seiner Hand entreißt mich nichts. Wer will diesen Trost mir rauben? Mein Erbarmer selbst verspricht's, sollte ich seinem Wort nicht glauben. Noch ein paar Minuten, wenn Sie Kraft haben. Die Großmutter gehört auch dazu. Ihr ist der Mann weggestorben, der war Pfarrer in Frankfurt. mit 51 Jahren in der großen Grippewelle nach dem Ersten Weltkrieg. 8 unversorgte Kinder. Damals war auch wirtschaftlich schlechte Zeit. Noch sterbend hat der Großvater gesagt, du musst wissen, du musst ganz schnell aus seinem Pfarrhaus ausziehen, damit der Nachfolger einziehen kann. Die Gemeinde braucht wieder einen Pfarrer. Wohin? Sie hat mal ihren Kindern gezeigt, als sie in ihre Heimat nach Hülben gefahren sind und in Stuttgart Station machten, wie in den Anlagen neben dem Stuttgarter Bahnhof eine der Platanen gestürzt war, morsch. Und das Efeu war mitgestürzt, das um den Baum geschlungen war. Und da hat die Großmutter Busch gesagt, ich bin wie so ein Efeu, das mit meinem Mann gestürzt ist. Und dann hat die Diakonissenanstalt in Frankfurt gesagt, Sie können bei uns in 2 Zimmer einziehen. Und so ist dort meine Mutter aufgewachsen, die hat auf der Bank versucht, Geld zu verdienen für die Familie. Die Großmutter hat erlebt in Frankfurt damals, Sachsenhausen, Forsthausstraße, all die Villen der Bankiers und hat immer ein Gebet gehabt, lieber Gott, hilf, dass keine meiner 5 Töchter einen reichen Mann heiratet. Und Gott hat das Gebet herrlich erhört, weil sie gewusst hat, was das für eine Not sein kann, reich zu sein, abhängig zu sein vom Mammon. Als die Großmutter gestorben war im Jahr 1953 bei uns zu Hause in Stuttgart, nach furchtbarem Kehlkopfkrebs, was das Gesicht und der Hals war, wie weggefressen. Da hat nachher der Sparkassenbeamte von Urach gesagt, so ein Konto habe ich überhaupt nie erlebt, das war immer überzogen. Und immer wurde es wieder aufgefüllt. Durch wahrscheinlich Freunde, die wieder was überwiesen haben, bis hinein in solche Dinge kann unser Gott sorgen. Er lässt seine Leute nicht auflaufen. Ich habe es erlebt, wir waren damals in Feen in Hülben, wo die Großmutter dann lebte, in der Heimat ihrer Vorväter, dass an einem Tag nach Pfingsten die 3 Söhne, Wilhelm Busch, Jugendpfarrer in Essen, Johannes Busch, Bundespfarrer des Westfälischen Jungmännerbundes, Westbundes, und Lizenziat Friedrich Busch, Leiter des Brüderhauses Preußisch-Bornau in Ostpreußen, alle auf einen Tag unabgesprochen bei der Großmutter ankamen. Friedrich Busch hat Reichsredeverbot bekommen von den Nazis nach einer Bibelwoche in Danzig. Johannes Busch war aus Westfalen ausgewiesen, weil er Mitglied der bekennenden Kirche war. Und Wilhelm Busch kam aus dem Gefängnis in Recklinghausen, wo ihn jemand denunziert hatte als Mitglied der bekennenden Kirche. Da hätte ja jede rechte Mutter sagen können, wie bin ich blamiert, 3 Söhne strafrechtlich verfolgt. Ich habe es erlebt, wie sie gesagt hat, wie bin ich stolz auf euch, dass ihr für den Heiland leidet. Nicht gewusst, die hat nicht gesagt, der Herr lässt sie fallen, sondern ich bin stolz, der Herr lässt doch seine Leute nicht los. Und er hat sie nicht losgelassen. Als die Amerikaner einmarschierten da in Hülben, wurden wir alle in den Keller geschickt. Sie kamen mit ihren lehmverdreckten Stiefeln, haben sie in Kinderbetten gelegt, auf Bettvorlagen, waren todmüde, die Soldaten. Die einzige, die nicht in den Keller musste, war die Großmutter, denn sie war den Amerikanern entgegengekommen, wie wenn das Gäste wären, mit einer Kanne dampfendem Malzkaffee und hat immer wieder neuen Kaffee gemacht. Ich habe gesagt, sie ist nach schwerem Krebsleiden gestorben. Aber als eine meiner Cousinen, die Elisabeth, wenige Tage vor dem Sterben sie besuchte und als es ihr die Stimme verschlagen hat und sie kein Gebet mehr sprechen konnte, hat die Großmutter gesagt, ich wandere meine Straßen, die zu der Heimat führt. wo mich ohn alle Maßen mein Vater trösten wird. Sehen Sie, das ist Ziel. Das hat Friedrich Hensler gestern gemeint. Wir im Alter sind doch bevorrechtigt. Wenn ich beim Lidl in der Schlange stehe und 10 Leute noch vor mir, denke ich, Menschenskind, das dauert ja 20 Minuten. Und das sind meist noch Leute, die dann mit der Karte bezahlen wollen, dann dauert es noch länger oder sagen, oh, jetzt habe ich vergessen noch den Essig. Wie froh bin ich, wenn ich an der Drittstelle bin, vorige auf die zweite. Wir sind im Alter an der ersten Stelle, hin zur Ewigkeit. Ich wandere meine Straßen, die zu der Heimat führt, wo mich ohn alle Maßen mein Vater trösten wird. Ich habe es heute Morgen, Herr Dr. Meyer-Gerber, gesagt, der Evangelist Lord Redstock, große Erweckung in St. Petersburg auslösen durfte, um 1870, ist einmal in London von einem Freund gestellt worden und hat gesagt, du, hast du schon gehört, unser Freund ist so schwer krank, der Arzt hat gesagt, er hat höchstens noch 3 Monate zu leben. Das hat Redstock in die Hände geklatscht und hat gesagt, was, 3 Monate muss er noch warten, bis er beim Herrn ist? Das sollte unsere Einstellung sein. Das Vorrecht des Alters, wir sind nah dran. Hoffentlich gilt das, dass nicht zu Schanden werden, die auf mich harren. Jetzt habe ich ein paar Dinge erzählt, weil ich das aufnehmen wollte. Ich bin jung gewesen, ich war mal jung, ja, und bin alt geworden. Und habe so viel auch im eigenen Leben erfahren, dass auch in schrecklichen Notzeiten, wo die Ärzte bloß noch den Kopf schütteln, Gott nicht den Kopf schüttelt, sondern uns zuspricht, ich bin auch noch da. Herr Jesus, vielen Dank, dass das verlässlich ist. Meine Schafe hören meine Stimme, sie folgen mir, ich kenne sie. Ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen. Aus deiner Hand wird sie niemand reißen. Lass doch auch uns dazugehören. Amen.